Ein besonderer Gottesdienst. Und wahrscheinlich sind manche sehr verwundert, dass ich jetzt schon wieder hier und immer noch hier oben stehe. Corona macht es möglich. Und manches eben auch unmöglich. Tatsächlich wollten wir an diesem Wochenende ein interessantes Seminar haben mit Dr. Bernhard Ott. Und als ich am Donnerstag mit ihm telefonierte, hat genau an dem Tag das Robert-Koch-Institut die gesamte Schweiz als Risikogebiet erklärt und damit war seine Ausreise und Einreise bei uns und seine Rückreise so gefährdet, dass wir uns dagegen entschieden haben. Und wir werden Wege finden, ihn doch zu hören und das kostbare Buch, was er geschrieben hat, was auch hinten für ungefähr 20 Euro zu erwerben ist, nochmal tiefer zu denken und auch quer zu denken. Andere Mitarbeiter haben ebenfalls im Vorfeld des Gottesdienstes gesagt, unter diesen Bedingungen ist es mir leider nicht möglich. Und so möchte ich heute mit euch eine Wahrheit teilen, die mir grundsätzlich wichtig ist und die genau mit diesen beiden Texten, die wir jetzt schon gehört haben, zu tun hat. Der erste Text war aus dem 4. Mose, die Geschichte mit der Schlange und dann eben die Begegnung von Jesus mit Nikodemus. Johannes Nietzsche hat mit seinem Lied die Vorgeschichte dieses Treffens und die Situation der Begegnung der beiden Männer von Nikodemus und Jesus, wie ich finde, fantastisch erfasst und beschrieben. Dieser Mann, der hat Anstand, der hat Mut und der hat Fragen. Er hat Anstand, der hat eine ganz feine Art, so ganz anders als die Menschen seiner Zunft, sehr höflich. Er hat Mut, er verschanzt sich nicht hinter seinem Stand und schreit nicht mit der großen Masse. Und er hat Fragen, ehrliche Fragen. Das Besondere daran ist, er lässt sie zu und dann stellt er sie auch noch indirekt. Ich möchte gar nicht warten, bis ich diesen Mann vielleicht mal im Himmel treffe. Ich möchte ihn mir heute schon als Vorbild nehmen. Und Menschen wie er mit Fragen scheinen für Jesus überhaupt nicht das Problem zu sein. Problematisch sind eher die Alleswisser und die Gottversteher, die alles erklären können und bereit sind, für ihre Überzeugungen Gewalt anzuwenden. Die bereit sind, für ihre Überzeugungen Gewalt anzuwenden. Ich bringe diese Unruhe und diese Fragen des Mannes für mich mal so auf den Punkt. Wie kann ich meines Glaubens gewiss und meines Lebens froh werden? Wie kann ich meines Glaubens gewiss und meines Lebens froh werden? Jesus gibt eine ausführliche Antwort. Ich lese aus Johannes 3, Verse 14 bis 17. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wie kann ich meines Glaubens gewiss und meines Lebens froh werden? Nikodemus, diese Frage verbindet uns beide. Jesus erklärt oder gibt seine Antwort eben mit diesem altbekannten Bild. Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Jesus nennt hier ein Geschehen aus den Mosebüchern, was sich ereignet hat, nachdem das Volk Gottes aus Ägypten gerettet wurde und nachdem sie auch die Wüstenwanderung hinter sich gebracht haben. Auf der Zielgeraden in das gelobte Land passiert jetzt etwas, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Sie werden nicht durch das Land Edom gelassen. Das haben wir letztens schon mal auf der Karte hier gesehen, hat mit Esau zu tun. Die Edomiter lassen sie nicht durch. Das Volk Gottes entscheidet sich gegen einen erneuten Kampf, nicht schon wieder, sondern sie machen sich auf den Weg und umreisen das Gebiet Edom östlich. Es gibt eine lange Zusatzrunde, einen Umweg. Und es kommt, wie es schon oft kam, sie fangen an rumzustänkern, sie meckern. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Ach, wären wir doch. Daraufhin, ich kürze das alles ab, lässt sich alles gut nachlesen, 4. Mose. Daraufhin füllt sich ihre Lagerstätte eben mit Schlangen. Heimtückisch, giftig, tödlich. Sie sind machtlos gegen diese Tiere. Aber aufgrund ihres Hilfeschreis und des Gebets sind sie nicht hilflos. Mose soll sich jetzt ans Werk machen. Ob er das selber gemacht hat, wage ich mal zu bezweifeln. Er soll eine Schlange aus Eisen fertigen. Und sobald jemand von einer richtigen Schlange gebissen wurde, soll er sich eben zu dieser Eisenschlange hinwenden, den Blick dorthin. Ob er sie wirklich sehen konnte, weiß ich gar nicht. Ein Kunstwerk ist die Rettung. Dieses Symbol der Heilung ist bis heute oft zu finden. In verschiedenen Wappen von Städten, von Zünften, auch in Zeichen von Apotheken, in Österreich noch mehr als in Deutschland. Ob das jetzt den direkten Bezug zu 4. Mose hast, das ist nicht ganz klar. Nochmal zurück zu der Schlange in der Wüste. Das scheint irgendwie zu funktionieren. Später wird dieses Kunstwerk, diese Schlange aus Eisen, aber zum Problem. Es ist eine Erinnerung an die Rettung, ja. Damals, als wir zu der Schlange guckten, wurden wir gerettet. Aber das führte dazu, wie Menschen das oft machen, dass der Gegenstand selber verherrlicht wurde. Bis König Hiskia dann diese eiserne Schlange auch zerstören muss. Jesus vergleicht sein Kommen und seinen Auftrag jetzt mit dieser Schlange. Ich habe drei Aspekte dieses Vergleichs für uns heute dabei. Als erstes Rettung durch die Schlange. Vielleicht hat das Volk Gottes damals schon gefragt, Mose, wir verstehen das nicht. Warum eine Schlange? Die Schlange ist nicht die Lösung, die Schlange ist das Problem. Warum eine Schlange? Die Folge der Sünde, des Ungehorsams, sind die vielen Schlangen und jetzt machst du eine aus Eisen? Das verstehen wir nicht. Aus Gold, das hätten wir vielleicht verstanden, da hätten wir dir gut geholfen. Da sind wir sozusagen Profis drinne, Tiere aus Gold herzustellen. Tatsächlich, ja, beim goldenen Kalb hatten sie ihren Reichtum zusammengelegt, ihre Kostbarkeit, ihre Stärke, ihren Reichtum gezeigt, was ihr Fleiß erbracht hatte. Aber jetzt, so scheint die Antwort, jetzt nehmen wir mal etwas anderes. Jetzt nehmen wir mal ein Zeichen eurer Schwäche, eurer Fehler. Jetzt nehmen wir mal ein Zeichen eures Ungehorsams, damit ihr diesen immer vor Augen habt. Damit ihr nicht vergesst, dass ihr Gottes Erbarmen und seine Hilfe fortwährend braucht. Nicht eure Stärke soll euch jetzt hier vor Augen sein, eure Schwäche. Also, weg von der Schlange, hin zur Schlange. Über das Vergeben und das Vergessen haben wir an anderer Stelle schon gesprochen. Christus ist sich nicht zu schade, sich mit dieser Schlange zu vergleichen. Das beeindruckt mich. Mit der erhöhten Schlange, auf einen Stock erhöht und Christus am Kreuz erhöht. Er hat unsere Schuld getragen, heißt es. Und der am Holz hängt, nach Galater 3, ist verflucht. Er nimmt dieses Bild auf, hängt später am Holz, am Kreuz, an der Stelle, wo Platz wäre für uns Menschen. Stellvertretung, damit wir Rettung erfahren. Im Glauben dürfen wir das annehmen und die Auferstehung Jesu für uns akzeptieren und Gott wirken lassen. Wer glaubt, sagt Christus, wird nicht gerichtet. Das ist seine Antwort an Nikodemus. So wie die Schlange am Holz und ich später am Kreuz. Ich muss erhöht werden, der Menschensohn. Viele Lieder haben diese Wahrheit, diesen Vergleich auch uns deutlich gemacht. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, ein Lied, das wir später noch singen werden, Jesus, wir sehen auf dich, oder Blicke nur auf Jesus und ganz viele andere Lieder, immer wieder Blickrichtung auf ihn. Rettung durch die Schlange. Christus macht sich für uns zur Sünde. Ein zweiter Gedanke, Rettung für das Leben. Der christliche Glaube bewirkt doch nicht nur eine Rettung in die Ewigkeit, ihr Lieben. Der zentrale Kern des Evangeliums ist die Rettung des Menschen in der Gegenwart. Wenn wir heute vielleicht Menschen in der Fußgängerzone ansprechen, auf die Rettung in Ewigkeit, willst du mal in den Himmel kommen, da werden wir vielleicht viele nichtssagende Blicke ernten und sagen, das ist überhaupt nicht mein Problem, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Das war, glaube ich, auch nicht das Problem von Nikodemus. Wie er dahin kommt, dafür hatte er wohl eine Lösung. Die Verlorenheit der Menschen heute und auch damals, heute vielleicht noch eher, ist vielleicht, dass sie durch ihre Leistung definiert werden. Leisten müssen, um angenommen und um akzeptiert zu sein, eine Rolle zu spielen. Die Verlorenheit des Menschen heute ist vielleicht, dass man sich als Spielball der Umstände empfindet. Auch jetzt, im letzten halben Jahr. Zahlen ändern sich und plötzlich müssen wir uns anpassen. Oder sind wochenlang in Quarantäne. Die Verlorenheit des Menschen ist vielleicht auch seine Abhängigkeit. Wer von irgendetwas abhängig ist und die Kontrolle verliert, der wird bestimmt. Und erlebt nicht das, wozu Christus uns berufen hat, zur Freiheit. Und da dürfen wir hineinfinden, wieder zurückfinden, den Weg in die Bestimmtheit, in die Selbstbeherrschung und die Leitung durch Gottes Geist. Wer irgendeine Abhängigkeit erlebt, dem muss man nicht erklären, was Verlorenheit ist. Wer die Hölle auf Erden erlebt, dem muss man sie nicht besonders schwarz darstellen. Rettung für das Leben. In der vergangenen Woche, am Dienstag, haben wir meinen Schwiegervater beerdigt. Mit großer Dankbarkeit, ein Mann, den ich sehr bewundert habe, ein Mann, der mir in vielen Bereichen ein Vorbild ist, ein Mann, der auf die 90 zuging nach einem langen und erfüllten Leben, ein Mann mit großem Gottvertrauen. Natürlich haben wir am offenen Grab über die Auferstehungskraft Gottes gesprochen. Da gehört diese Botschaft zentral hin. Aber all die Menschen, und zum Glück waren noch viele da oben in Westfalen, all die Menschen, die außen rum stehen, die brauchen eine Botschaft, nicht nur es gibt ein Leben nach dem Tod, sondern es gibt ein Leben vor dem Tod. Und in der Wertschätzung dieses für mich vorbildlichen Mannes dürfen wir sagen, Gott geht mit dir. Gott rettet dich fürs Leben. Jetzt, wenn wir hier dieses Grab und das offene Grab verlassen, geht Gott mit. Das ist Evangelium für dich. Den Lebenden müssen wir diese Liebe Gottes erklären. Christus rettet für das Leben, nicht nur für den Himmel. Damit möchte ich das überhaupt nicht geringschätzen, die Auferstehungshoffnung und die Gegenwart bei Gott. Aber Christus rettet für das Leben. Erlösung haben wir nicht erst in der Ewigkeit zu suchen oder die Ewigkeit zu fürchten. Wer hier auf der Erde die Hölle durchmacht, dem muss man nicht erklären, was Gottesferne ist. Der spürt und weiß, was es heißt, gerichtet zu sein. So wie Christus Nikodemus das erklärt, wer schon gerichtet ist. Nikodemus ist bereit, an dieser Stelle das Versteckspiel aufzugeben. Er möchte nicht nur in den Himmel kommen. Er möchte gerettet werden fürs Leben, Gottes Gegenwart im Alltag spüren. Was muss ich tun? Wie kann ich meines Glaubens gewiss werden und des Lebens froh? Rettung durch die Schlange, Rettung für das Leben und ein drittes, Rettung in die Beziehung hinein. Nikodemus kam im Schutz des Dunkels zu Jesus. Johannes berichtet uns gar nicht, wie das Gespräch ausgeht. Schade. Es bricht irgendwie ab, nachdem Christus sagt, wer die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Er spricht über das Leben. Jetzt hier leben. Rettung für das Leben und Rettung in die Beziehung, in die Weggemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Heute und hier. Die Hinwendung zu Christus soll uns nicht so flott machen, dass wir in Zukunft ohne Gott auskommen. Nein. Und jetzt greife ich einen Aspekt auf von dem Buch von Bernhard Ott, Tänzer und Stolperer. Als das Buch rauskam, habe ich Bernhard angerufen und habe gesagt, Bernhard, weißt du eigentlich, dass es schon ein Buch gibt mit diesem Titel? Und das hat unsere Freundin geschrieben, die jetzt in Backnang in unserer Wohnung wohnt. Und das heißt Vom Stolpern und Tanzen. Tänzer und Stolperer. Ja, sagt, das wussten wir tatsächlich. Und die Botschaft ist eigentlich die gleiche. Es geht nicht darum, weder bei Christina noch bei Bernhard, dass wir durch die Weggemeinschaft mit Gott irgendwann so selbstständig werden und nicht mehr stolpern. Darum geht es nicht. Wir werden stolpern, immer weiter und hoffentlich auch immer besser tanzen lernen in der Tanzschule Gottes. Aber wenn wir stolpern, dann sollen wir wenigstens in die offenen Arme unseres Gottes stolpern und fallen. Darum geht es. Eigentlich müssen wir nicht nur tanzen lernen, sondern auch stolpern. Beeindruckende Persönlichkeiten sind nicht für mich, sind nicht Menschen, die alles richtig machen. Beeindruckende Persönlichkeiten sind Menschen, die Gott brauchen. Nicht die ohne Vergebung auskommen. Hilfreiche Vorbilder sind Menschen, die Schwächen haben und kennen und zu ihren Fehlern stehen. Die sich als Sünder von Gott angenommen wissen und als Erlöste mit beiden Beinen auf der Erde und mit dem Herzen im Himmel sind. Die auf Christus am Kreuz schauen und sich von ihm wieder in die Welt zurücksenden lassen. Die ihres Glaubens gewiss und des Lebens froh sein können und dadurch authentisch und begeistert leben. Zurück zu Nikodemus. Ich weiß nicht, und ich zögere auch bei Beerdigungen das zu sagen, ob es im Himmel ein Wiedersehen geben wird von uns Menschen. Dafür ist der Befund der Bibel nicht deutlich genug, meines Erachtens. Aber sollte es eine Begegnung geben, dann melde ich mich jetzt schon bei Nikodemus an. Den Mann will ich treffen und will mit ihm über seine Fragen und über die Antworten von Jesus reden und nachdenken, lachen und weinen. Und möchte mich heute schon hier in der Gegenwart von ihm ermutigen lassen, meines Glaubens gewiss und meines Lebens froh werden in Christus. Amen. Jesus, wir sehen auf dich.